Hallo und herzlich willkommen zu Schattenseiten. Ich bin Amelie und ich berichte euch von spektakulären Verbrechen aus aller Welt. Und ja, ich bin wieder da. Es hat zwar ein bisschen länger gedauert, als ich es ursprünglich geplant hatte, aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr euch genauso auf Schattenseiten 2.0 sozusagen freut, wie ich mich. Wie ihr hört, klinge ich noch etwas angeschlagen, die Erkältung ist noch nicht komplett weg, aber da müssen wir jetzt gemeinsam durch und ich hoffe, dass ich die nächste Folge dann mit meiner gewohnten Stimme wieder aufnehmen kann für euch. Da ich weiß, dass die meisten von euch überhaupt keine Lust auf so ein langes Vorgeplänkel haben, mache ich es kurz, bedanke mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und dass ihr auch trotz der ziemlich langen Pause immer noch bei mir geblieben seid. Für den heutigen Fall reisen wir nach Oil City in Pennsylvania im Jahre 1992. Oil City ist eine kleine, ruhige Stadt, in der eigentlich im Grunde genommen überhaupt nichts Spannendes passiert und schon gar keine Verbrechen. Doch genau das ändert sich leider mit dem heutigen Fall. Wir befinden uns Ende Oktober 1992 und wie das vermutlich überall auf der Welt so ist, freuen sich alle auf die bevorstehenden Halloween-Tage. Ein kleines Mädchen freut sich ganz besonders auf Halloween. Shauna, ein 11-jähriges Mädchen, das fasziniert von Gruselgeschichten rund um dieses Fest ist und auch die Deko, die in der Zeit das Stadtbild prägt, sehr, sehr spannend findet. Sie freut sich schon auf den 31., denn an diesem Tag möchte sie, wie jedes Jahr, um die Häuser ziehen und die Nachbarinnen erschrecken. Wie die meisten Kinder in dem Alter freut sie sich sehr auf das sogenannte Trick or Treat, bei dem sie hofft, dass sie wieder einige Süßigkeiten abstauben kann. Was Shauna noch nicht ahnt, ist, dass sie diesen Tag nicht mehr erleben wird. Am Dienstag, den 27.10., steht für Shauna ein ganz besonderer Tag an. Nach der Schule möchte sie sich direkt auf den Weg zu ihrer Pfadfinderinnengruppe machen, mit der sie nämlich gemeinsam einen Auftritt im Altenheim hat. Die Mädchen möchten dort für die alten Menschen singen und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Shauna ist auch Mitglied im Kirchenchor und freut sich daher ganz besonders auf diesen Auftritt. Und damit soll der aufregende Tag auch noch nicht beendet sein. Denn nach dem Auftritt im Altenheim steht für Shauna noch eine Halloween-Party an. Die Halloween-Party findet in der nahegelegenen Kirche statt, in der Shauna auch im Kirchenchor singt. Und für eine gelungene Halloween-Party braucht man natürlich auch ein passendes Kostüm. Shauna wird sich als Turnerin verkleiden und zieht sich dafür einen blauen Body mit schwarzen Streifen an, Sneaker, Strumpfhosen und lange Handschuhe aus Seide, die ihr bis über die Ellenbogen reichen. Da sie nach der Schule nicht nach Hause kommen wird, weil sie dafür keine Zeit hat, zieht sie also direkt ihr Halloween-Kostüm unter ihren Schulklamotten an. Und so macht sich Shauna an diesem Morgen ganz aufgeregt auf den Weg zur Schule. Sie geht die Strecke, die wirklich nicht weit ist, immer zu Fuß alleine und das auch sehr sicher, laut Aussage ihrer Eltern. Und somit hat niemand Bedenken, das Mädchen alleine hin- und zurücklaufen zu lassen. Shauna wird als sehr aufgeweckt und willensstark beschrieben. Die einzige Sache, vor der Shauna wirklich Angst hat, ist die Dunkelheit. Und genau darum vereinbart sie eigentlich mit ihrer Mutter, dass diese sie nach der Halloween-Party später abholen kommt, weil Shauna die Strecke bis nach Hause, auch wenn sie nicht super weit ist, nicht alleine in der Dunkelheit gehen möchte. Und hier unterscheiden sich die Quellen, die ich gefunden habe, ein bisschen. Manche Quellen behaupten, dass Lucy, Shaunas Mutter, einfach vergessen hat, dass sie sie eigentlich nach der Party abholen möchte. Andere Quellen sagen, dass sie davon ausgegangen ist, dass jemand anderes Shauna abholt. Also, was genau hier stimmt, kann ich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass Shauna an diesem Abend nicht nach Hause kommt. Mittlerweile ist es 20.30 Uhr und langsam beginnt sich John, Lucys Stiefvater, Sorgen zu machen. John ist Lucys neuer Partner und er wohnt gemeinsam mit ihr und den Kindern gemeinsam in einem Haus. Shauna hätte eigentlich schon vor einiger Zeit wieder zu Hause ankommen müssen und sie ist auch nicht dafür bekannt, dass sie einfach ohne Bescheid zu sagen mit Freundinnen zum Beispiel nach Hause geht. Da John aber keine Telefonnummern von Shaunas Freundinnen hat, mit denen sie ja vielleicht doch mitgegangen sein könnte, steigt er in sein Auto und fährt die Strecke bis zur Kirche ab. Theoretisch gibt es mehrere Strecken, die man zwischen Kirche und Shaunas Zuhause nehmen könnte, aber John ist sich eigentlich sicher, dass sie, wenn überhaupt, die große, beleuchtete Hauptstraße gewählt hätte. An der Kirche angekommen, muss John feststellen, dass die Party schon seit längerer Zeit beendet ist und alle Kinder bereits nach Hause gegangen sind. Und so steigt er wieder in sein Auto und fährt die Gegend ab. Das ungute Gefühl in John wächst, als er sich nach etwa einer Stunde, um 20.30 Uhr, wieder auf den Weg nach Hause macht, in der Hoffnung, dass Shauna in der Zwischenzeit vielleicht nach Hause gekommen ist. Doch Fehlanzeige. Zu Hause ist Shauna auch nicht angekommen. Da sich Shaunas Mutter Lucy noch auf der Arbeit befindet, telefoniert John dann mit ihr und sie äußert die Vermutung, dass Lucy sich ja vielleicht auf den Weg zu ihrem Vater, also Lucys Ex-Mann, gemacht haben könnte. Alle gemeinsamen Kinder, die aus der gescheiterten Ehe vorgegangen sind, haben ein wirklich gutes Verhältnis zu ihrem Vater und dieser wohnt auch nicht weit entfernt. Also ruft Lucy bei Robert an, der ihr jedoch versichert, dass Shauna nicht bei ihm ist und er sie an diesem Tag auch überhaupt nicht gesehen hat. Nun wird auch Lucy panisch, beendet ihre Schicht und fährt so schnell sie kann nach Hause. Von dort aus ruft sie bei Shaunas bester Freundin an, die auch bestätigt, dass Shauna mit ihr gemeinsam auf der Halloween-Party war, und als die Party vorbei ist, sind die beiden gemeinsam ein Stück des Weges nach Hause gelaufen. Denn einen Teil des Weges konnten sie gemeinsam laufen und zu einem gewissen Zeitpunkt mussten die beiden sich dann voneinander trennen. Shaunas beste Freundin sagt aus, dass Shauna gesagt hat, dass sie Angst habe, alleine im Dunkeln nach Hause zu laufen und wollte, dass sie sie eigentlich bis nach Hause mitbegleitet. Aber ihre Freundin hat gesagt, nee, komm doch einfach lieber mit zu mir und dann können wir von hier aus deinen Vater oder Stiefvater anrufen, dass er dich dann von hier aus abholt. Warum auch immer wollte Shauna das nicht und hat gesagt, ist schon okay. Und dann hat sie sich alleine auf den Weg gemacht, der ungefähr 10 Minuten bis nach Hause dauern sollte. Doch dort kam sie ja, wie wir leider wissen, nie an. Nun wird auch die Polizei verständigt. Die 11-jährige Shauna wird als vermisst gemeldet. Die Polizei von Oil City ermittelt gerade, genau zu diesem Zeitpunkt, zu einem Vorfall, der sich nur wenige Stunden zuvor ereignet hat. Denn um 20.06 Uhr geht bei der Polizei an diesem Abend ein Notruf ein. Dan Patton ist am Telefon. Er sei gerade zu einem Spaziergang aufgebrochen, als ihm ein junges Mädchen aufgefallen sei, das alleine durch die dunklen Straßen lief. Er berichtet, dass er dann einen dünnen Mann mit Baseballkappe gesehen habe, der in die gleiche Richtung wie das Mädchen lief und dabei eine Zigarette rauchte. Dieser Mann lief auf der anderen Straßenseite als das Mädchen und plötzlich sei der Mann losgerannt, hat das Mädchen gepackt und sei mit ihr um eine Ecke gelaufen. Wenige Millisekunden später habe Dan dann einen erstickten Schrei gehört. Er ist natürlich auch sofort hinterhergerannt, aber er kam zu spät. Denn der Mann hatte das Mädchen offenbar schon in seinen dunkelroten Wagen buxiert und raste davon. Leider war es zu dunkel und der Wagen auch zu schnell unterwegs, als dass Dan ein Nummernschild hätte erkennen können. Total in Panik und unter Schock, was wir, glaube ich, alle nachvollziehen können, hämmert Dan daraufhin an alle Haustüren in der Nähe, in der Hoffnung, dass irgendjemand ihm die Tür aufmacht, damit er die Polizei verständigen kann. Ihr erinnert euch, wir befinden uns im Jahre 1992, also gab es keine Smartphones, auf die man in dieser Situation schnell hätte zurückgreifen können. Dan hat Glück und relativ schnell öffnet ihm eine Frau die Tür, von deren Wohnung aus er dann die Polizei anruft. Bei der Polizei ist zu diesem Zeitpunkt aber noch kein Kind als vermisst gemeldet und so ist sich die Polizei erst einmal gar nicht sicher, ob es sich wirklich um eine Entführung handelt, die Dan gesehen haben will, oder vielleicht eine eher unglückliche Situation zwischen Vater und Tochter, in der die Tochter zum Beispiel sich geweigert hatte, ins Auto zu steigen, ein bisschen bockig war und er sie daraufhin mit vielleicht ein bisschen Gewalt ins Auto gezerrt hat. Doch als dann Shauna kurze Zeit später als vermisst gemeldet wird, kann man mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass Dan ihre Entführung wirklich beobachtet hat. Zudem hatte sich der Vorfall, den Dan da beobachtet hatte, auch genau auf Shaunas Nachhauseweg befunden. Die Polizei von Oil City zögert nicht lange und errichtet sofort Straßensperren, um zu verhindern, dass der Mann mit seinem Auto und Shauna die Stadt verlassen kann. Zudem werden auch alle umliegenden Polizeistationen informiert, dass sie auch nach diesem dunkelroten Wagen Ausschau halten sollen. Die Beamten gehen durch die Stadt, befragen Anwohner und hoffen, dass sie noch mehr Zeugen finden können. Nach und nach bekommen natürlich auch die Anwohner mit, dass hier irgendetwas passiert sein muss, denn ein so hohes Polizeiaufgebot ist in dieser kleinen Stadt wirklich außergewöhnlich. Noch in derselben Nacht versammeln sich hunderte Anwohner und durchforsten die Stadt auf der Suche nach Shauna. Sie durchkämmen die Straßen und auch die angrenzenden Wälder, in der Hoffnung, dass sie irgendwo auf das Mädchen treffen. Für Shaunas Mutter beginnt nun eine vermutlich unerträgliche Zeit. Sie bleibt zu Hause und kann die Suche nach ihrer Tochter draußen in der Stadt und in den Wäldern nicht unterstützen, da man ja nicht weiß, ob Shauna vielleicht entführt wurde, um Lösegeld zu erpressen und sich dann die Täter vielleicht übers Telefon bei Shaunas Familie melden. Außerdem besteht ja auch noch die Hoffnung, dass Shauna es schafft, sich aus den Fängen ihres Entführers zu befreien, um dann schnell nach Hause zu rennen. Und in diesem Fall möchte Lucy natürlich zu Hause sein, dass Shauna nicht vor verschlossenen Türen steht. Unterdessen machen sich die Beamten auf die Suche nach weiteren Zeugen, die um den Tatort herum wohnen. Vielleicht hat von ihnen ja jemand etwas gehört, doch leider kann hier niemand irgendetwas zu dem Fall sagen. Kurzzeitig rückt dann auch Dan, der Zeuge, der den Vorfall bei der Polizei gemeldet hat, in den Fokus der Ermittlungen. Es wird, warum auch immer, vermutet, dass er sich falsch verhalten habe. Es wird kritisiert, dass er nicht sofort eingegriffen hat. Aber das würde ich mal eher ignorieren, denn na klar, die beiden hatten offensichtlich Vorsprung vor Dan und auch wenn Dan sofort losgerannt ist, du brauchst ja auch vielleicht erstmal ein paar Millisekunden, um zu verstehen, was hier gerade vor sich geht. Und da meine persönliche Meinung ist, dass man ihm da überhaupt keinen Vorwurf machen kann. Er hat versucht, die beiden aufzuhalten, er hat es sofort dann bei der Polizei gemeldet. Was hätte er denn noch machen sollen? In dieser Nacht taucht Shauna auf jeden Fall nicht wieder auf. Am nächsten Morgen, also am 29. Oktober, beginnen dann die Suchtrupps, bestehend aus Beamten und Anwohnern, die Wälder rund um Oil City in einem größeren Umkreis zu durchforsten. Südlich von Oil City zum Beispiel gibt es einen Badesee und rundherum wird das Gelände von Picknickern, Fischern und auch Jägern besucht. Und nachts treiben sich hier wohl häufig Jugendliche rum, um Partys zu feiern und heimlich Alkohol und Drogen zu konsumieren. In dieser Gegend teilt sich die Gruppe dann noch einmal auf, damit sie einfach schneller eine größere Fläche absuchen können. Und nur kurze Zeit später ruft ein Mann einen Beamten zu sich. Dieser solle sich auf einer alten Eisenbahnbrücke mal etwas anschauen. Die beiden Männer blicken also vom Geländer der Eisenbahnbrücke nach unten und dort fällt ihnen etwas Buntes auf, das dort auf dem Boden liegt. Es sieht so aus wie ein blaues Stück Stoff. Die Farbe, die Shaunas Body am Tag ihres Verschwindens hatte. Und leider kann die Familie von Shauna bestätigen, dass es sich um ihren Body handelt. Natürlich wird nun die gesamte Gegend rund um den Fundort abgesucht, aber außer Shaunas Body kann absolut kein Hinweis auf das Mädchen gefunden werden. In der Stadt werden unterdessen Flyer aufgehängt, auf denen ein Foto von ihr zu sehen ist, ihre Körpergröße und besondere Merkmale, zum Beispiel, dass sie eine kleine Narbe an der Stirn und eine hinterm rechten Ohr hat, in der Hoffnung, dass irgendjemand Hinweise geben kann. Die ganze Stadt ist sehr betroffen von Shaunas Verschwinden und möchte natürlich so gut es geht mithelfen, das kleine Mädchen zu finden. Doch auch an diesem Tag fehlt von Shauna weiterhin jede Spur. Ein weiterer Tag vergeht und bis auf Shaunas Body gibt es weiterhin keine heiße Spur. Mittlerweile ist es der 30.10. gegen 9 Uhr morgens und nur etwa 450 Meter von dem Ort entfernt, an dem Shaunas Body gefunden wurde, findet ein Mann die Leiche eines kleinen Mädchens. Das Mädchen liegt mit dem Gesicht nach unten zwischen einem Baumstamm und einem Stein. Sie trägt Shorts, Kniesocken und ein kurzärmeliges Shirt, das sie jedoch auf links gedreht anhat und auch noch verkehrt herum, also vorne, hinten und hinten, vorne. Es fällt sofort auf, dass das Mädchen keine Schuhe trägt. Zwei von Shaunas Onkeln befinden sich ganz in der Nähe des Fundortes der Leiche, weil sie natürlich die Suche nach ihrer Nichte nach wie vor nicht aufgegeben haben und weiterhin mit den anderen das Geländer absuchen. Sie eilen zum Fundort und bestätigen das, wovor alle am meisten Angst hatten. Hier vor ihnen liegt Shauna. Nun haben sie die traurige Gewissheit, dass Shauna nicht mehr nach Hause kommen wird. Doch wer hat ihr das angetan? Die Polizei sperrt den vermeintlichen Tatort sofort ab und Shaunas Schuhe können auf einer Brücke über dem Fundort der Leiche gefunden werden. Ist sie vielleicht vor jemandem weggerannt und hatte ihre Schuhe vorher ausgezogen, hat sie dann fallen lassen oder ist gestolpert und die 10 Meter in den Abgrund gestürzt? Bei einer Sache ist sich die Polizei auf jeden Fall sicher. Und das ist die Tatsache, dass Shauna gestern während der Suche nach ihr hier an diesem Ort noch nicht gelegen haben kann. Denn genau dieses Gebiet wurde am Tag zuvor akribisch durchkämmt und bis auf Shaunas Body wurde hier nichts gefunden. Und alle gehen davon aus, hätte Shauna gestern schon dort gelegen, hätte man sie gefunden. Shaunas Mutter ist am Boden zerstört, möchte der Polizei aber so gut es geht bei den Ermittlungen helfen. Sie identifiziert die Kleidung, die Shauna trägt, schon als Shaunas Sachen, bis auf die Kniestrümpfe. Die hätte sie an ihrer Tochter noch nie zuvor gesehen. Ab dem Zeitpunkt, an dem man Shaunas Leiche gefunden hat, wurde der Entführungsfall Shauna nun zu einer Mordermittlung. Die Behörden kündigen im Zuge der Ermittlungen an, dass Halloween dieses Jahr offiziell nicht stattfinden wird und alle Eltern in diesen Tagen ganz besonders auf ihre Kinder aufpassen sollen. Alle Kinder sollen mit Anbruch der Dunkelheit bei ihrer Familie zu Hause sein und auch nicht mehr nach draußen gehen. Schließlich weiß ja keiner, ob der Täter noch einmal zuschlägt. Einen Tag später ist dann Halloween. Doch anstatt verkleidet durch die Straßen zu ziehen, macht sich ein Großteil der Stadt auf, um einen Trauermarsch für Shauna abzuhalten. Sie beten, weinen und halten sich, als sie genau den Weg gehen, der Shaunas letzter gewesen sein muss. Kurze Zeit später ist dann auch der Autopsiebericht da und der enthüllt, dass Shauna aufgrund schwerer, stumpfer Gewalt gegen den Kopf und die Brust gestorben ist. Shauna hat also noch gelebt, als sie die Brücke entweder heruntergefallen oder geworfen wurde. Auch den Aufprall überlebte Shauna und die Gerichtsmedizin geht davon aus, dass sie noch etwa 30 Minuten nach dem Sturz lebte, ehe sie starb. Außerdem gibt es Hinweise auf sexuellen Missbrauch, da Spermaspuren auf Shaunas Body gefunden werden. Und weil wir ja leider auch wissen, dass für solche Taten sehr häufig Familienmitglieder, enge Freunde oder Bekannte verantwortlich sind, wird natürlich hier auch zunächst in Shaunas Umfeld ermittelt. Zunächst fokussieren sich die Ermittlungen auf Shaunas Stiefvater und ihre Onkel. Von denen werden DNA-Proben genommen, aber die stimmen nicht mit den gefundenen Proben auf Shaunas Body überein. Alle Proben, die die Ermittler entnehmen, kommen negativ zurück. Niemand aus der Familie scheint der Täter zu sein. Doch wer könnte es dann gewesen sein? Und nun werden nach und nach auch alle männlichen Personen aus Shaunas Umfeld zur Probe gebeten, also Nachbarn, Familienfreunde, Väter der Schulfreundinnen und so weiter. Die Männer, die am ehesten auf die Beschreibung passen, die Dan damals ja abgegeben hatte, werden priorisiert. Und so entnehmen die Ermittler auch eine Probe von Ted Walker. Dieser führt einen Laden in der Gegend und ist bei den Kindern wirklich gefürchtet dafür, dass er immer Umarmungen von den kleinen Mädchen bekommen möchte. Und zudem raucht er, was Dan ja auch in seiner Beschreibung des Mannes gesagt hatte. Und außerdem fährt er ein kleines rotes Auto. Und damit wird Ted Walker zum Hauptverdächtigen. Nicht nur, dass er vom Aussehen her perfekt auf die Beschreibung des Augenzeugen passt, sondern natürlich auch, dass er genau so ein Auto fährt, das für Shaunas Entführung anscheinend genutzt wurde, machen ihn einfach zum Verdächtigen Nummer 1. Doch dann folgt leider Ernüchterung. Ted Walker hat natürlich seine DNA-Proben abgegeben, das sogar freiwillig, und diese kommen auch nicht positiv zurück. Das heißt, es sind nicht seine Spermaspuren, die auf Shaunas Body gefunden wurden. Die Bewohner von Oil City werden immer panischer und mittlerweile sind schon 2 Wochen nach Shaunas Tod vergangen. In Shaunas Fall gibt es immer wieder einige Verdächtige. Ein Mann aus Oil City zum Beispiel ist nur einen Tag nach dem Fund von Shaunas Leiche in einen Bus gestiegen, aus der Stadt herausgefahren und nie wieder zurückgekehrt. Bis dahin. Die Polizei konnte ihn nicht ausfindig machen und ich sage euch, er hatte auch nichts damit zu tun. Aber immer mal wieder gibt es solche Vorfälle und die Polizei nimmt die Ermittlung auch wirklich sehr ernst. Mittlerweile ist auch für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen, eine Belohnung von $11.500 ausgelobt worden. Nach wie vor ist die gesamte Bevölkerung in der Gegend wirklich angespannt. Nachts sieht man fast keine Menschenseele mehr auf der Straße, schon gar keine Kinder. Und die Bewohner haben natürlich Angst, dass sich der Täter weiterhin unter ihnen befindet. Doch es vergeht ein Jahr ohne bahnbrechende Hinweise. Dann vergeht noch ein Jahr und ein weiteres. Jedes Jahr am 27.10. treffen sich die Menschen, zünden Kerzen an und denken an Shauna. Weiterhin findet Halloween in dieser Stadt nicht statt. Würde sich der Fall Shauna wohl überhaupt jemals aufklären lassen? Im Juli 1995, also knapp 3 Jahre nach Shaunas Tod, erhält die Polizei einen Anruf. In diesem Anruf wird geschildert, dass gerade versucht wurde, eine junge Frau zu entführen. Und das ganz in der Nähe von dem Ort, von dem aus Shauna gekidnappt wurde. Die 22-Jährige berichtet der Polizei, dass sie nach einem Barbesuch von einem Mann verfolgt wurde, der sie plötzlich packte und versuchte, sie in den Kofferraum seines Autos zu zerren. Doch die Frau wehrte sich. Der Täter versuchte daraufhin, ihren Kopf mit aller Gewalt auf den Bordstein zu schlagen, damit sie das Bewusstsein verliert, vermutlich. Doch die Frau hat sich einfach nicht überwältigen lassen und hat sich so heftig gewehrt, dass der Täter irgendwann aufgab und mit seinem Auto davongerast ist. Die Beschreibung, die die Frau abgeben kann, lässt die Ermittler aufhorchen. Denn hier scheint es sehr offensichtlich zu sein, wer der Täter war. Die Beamten machen sich also auf den Weg zu den O'Brien-Brüdern, Timothy und James. Die werden von den meisten Tim und Jim genannt und dabei bleibe ich jetzt auch in der weiteren Erzählung. Tim und Jim wohnen seit ihrer Geburt in Oil City und sind den Behörden bestens bekannt. Sie sitzen immer mal wieder wegen verschiedenster Delikte im Gefängnis, unter anderem auch wegen sexuellen Übergriffen gegen Kinder und Erwachsene. Sie sind dafür bekannt, dass sie sehr häufig ihre Taten gemeinsam begehen, doch zu dem Zeitpunkt der versuchten Entführung der 22-Jährigen sitzt einer der Brüder, nämlich Tim, im Gefängnis. Und das, weil er eine 16-Jährige mit Alkohol abgefüllt und anschließend pornografische Bilder von ihr angefertigt hat. Und so kommt nur der andere O'Brien-Bruder in Frage, Jim. Dieser kann auch identifiziert werden als der Täter und wird daraufhin wegen versuchter Entführung und Körperverletzung verurteilt. Warum ich euch das erzähle? Naja, in Oil City gingen wohl schon länger Gerüchte umher, die vermuteten, dass vielleicht die O'Brien-Brüder etwas mit Shaunas Verschwinden und ihrem Tod zu tun haben könnten. Doch Ermittlungen in diese Richtung werden sehr schnell wieder eingestellt, da zum Zeitpunkt von Shaunas Verschwinden und ihres Mordes beide O'Brien-Brüder im Gefängnis saßen. Also leider auch hier wieder eine Sackgasse. Am 29.10.1997, also fast auf den Tag genau, 5 Jahre nach Shaunas Entführung, spielt die 4-jährige Shanee Freeman mit ihren Freunden draußen vor der Tür. Auch sie wohnt in Oil City und jetzt gibt es wieder mehrere Varianten zu dem, was sich hier zugetragen hat. Die eine Quelle sagt zum Beispiel, dass ihre Mutter sie eigentlich die ganze Zeit beobachtet hätte und hätte nur kurzzeitig sich mit irgendwas anderem beschäftigt und als sie wieder hinsah, wäre Shanee verschwunden gewesen. Eine andere Quelle sagt, dass ein Freund, mit dem Shanee draußen gemeinsam spielte, sich wohl irgendwie verletzt habe und ins Haus gegangen ist, um ein Pflaster zu holen und als er wiederkam, wäre Shanee weg gewesen. Eine weitere Freundin, die dabei gewesen ist, habe dann ausgesagt, dass während der Freund drin war, um sich das Pflaster zu holen, ein schlanker, schwarz gekleideter Mann zu ihnen gekommen wäre, sich Shanee geschnappt hätte und sie in den Wald gezogen hätte. Ich gehe davon aus, dass das hier die Version ist, die sich auch wirklich so abgespielt hat und warum, das seht ihr gleich. Doch zunächst bricht natürlich in Oil City Panik aus. Viele fühlen sich in das Jahr 1992 zurückversetzt. war Shaunas Mörder nach 5 Jahren nun vielleicht wieder in Erscheinung getreten? 100 Freiwillige machen sich sofort auf die Suche nach Shanee, die an diesem Tag ein langärmeliges weißes Kleid mit Herzchen trug, hellblaue Socken, weiße Sneaker und in ihrem Haar ein lilafarbenes und ein rotes Haarband trug. Unter den Suchenden befindet sich auch der 17-jährige Nicholas Bone. Dieser wurde kurz vor dem Verschwinden von Shanee angeblich dabei beobachtet, wie er mit ihr und den anderen Kindern spielte oder zumindest redete. Zudem ist er an diesem Tag ganz in Schwarz gekleidet. Als er sich dem Suchtrupp anschließt, bietet er Shanees Mutter eine Umarmung an und sagte ihr, dass sie sich keine Sorgen machen sollen, sie würden Shanee schon finden. Und wenn ihr jetzt hört, was als nächstes passiert, ist das wirklich so grausam von diesem Jungen. Denn kurze Zeit, nachdem die Suche nach Shanee begonnen hatte, musste Nicholas dann ganz plötzlich nach Hause. Er verabschiedete sich nicht, er ging einfach weg. Die Polizei fand das irgendwie schon alles sehr, sehr merkwürdig und so bitten sie ihn zum Gespräch. Bei der Vernehmung dauert es dann auch überhaupt nicht lange und nach wenigen Fragen knickt Nicholas ein. Er führt die Ermittler anschließend in den Wald und zu Shanee. Das kleine Mädchen wurde missbraucht und dann in eine Schlucht geworfen. Der Aufprall führte zu starken Verletzungen am Kopf. Anschließend hatte Nicholas dann in Panik Erde, Äste und Blätter über die Mädchen verteilt, um Shanee Freeman dann zum Sterben zurückzulassen. Denn zu diesem Zeitpunkt konnte Nicholas nicht wissen, ob das Mädchen noch lebt oder nicht. Nur 12 Stunden nach Shanees Verschwinden steht also fest, dass auch sie nie wieder zu ihrer Familie zurückkehren wird. Nicholas wird daraufhin natürlich auch zu dem Fall von Shauna befragt, da die Ähnlichkeiten doch relativ hoch sind. Doch irgendwie kann man ihn ziemlich schnell dann ausschließen, weil Shaunas Tod ja nun schon 5 Jahre her ist. Nicholas ist zu diesem Zeitpunkt jetzt gerade 17 und mit 12 wäre es vermutlich nicht möglich gewesen, dass er Shauna entführt, in ein Auto packt und dann mit ihr davonfährt. Also auch hier ein schlimmer Fall, aber keine Lösung für Shaunas. Mit den Jahren kommen dann immer weitere Verdächtige dazu. Ich werde euch jetzt nicht alles im Detail erzählen, weil es für den Ausgang dieses Falles überhaupt keine Rolle spielt. Aber die Polizei, das muss man ihnen lassen, sie gibt nicht auf. Die Beamten ermitteln immer, wenn ein ähnlicher Fall passiert, auch in Shaunas Richtung. Shauna wird also nie vergessen. 10 Jahre lang bleibt Shaunas Fall kalt. 2002 dann kommt es zu einer Wendung, mit der wirklich niemand gerechnet hätte. Ein Gefängnisinsasse meldet sich bei der Polizei und dieser berichtet, dass einer seiner Mitinsassen ihm den Mord an Shauna gestanden habe. Würde es jetzt wirklich endlich Gerechtigkeit für Shauna geben? Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich, Achtung, um niemand Geringeren als James O'Brien, genannt Jim. Ihr könnt euch ja sicher noch an die beiden O'Brien-Brüder erinnern, Tim und Jim, die angeblich zum Zeitpunkt von Shaunas Entführung und Ermordung im Gefängnis saßen. Darum wurden die beiden dann ja auch nicht weiter als Tatverdächtige behandelt, weil sie hatten ja somit ein wasserfestes Alibi. Nichtsdestotrotz nehmen die Beamten nun endlich auch die DNA-Proben der beiden Brüder und vergleichen sie mit der DNA, die auf Shaunas Body gefunden wurde. Und es ist ein Treffer. Besser gesagt, sogar 2 Treffer. Denn Spuren von beiden O'Brien-Brüdern können auf Shaunas Body nachgewiesen werden. Zudem kann auch bestätigt werden, dass ein Haar, das auf Shaunas Body gefunden wurde, von Tim ist. Doch wie kann das denn sein, wenn beide Brüder zum Zeitpunkt von Shaunas Tod im Gefängnis saßen? Ja, also hier, das kann ich mir nicht so ganz erklären, gab es eine riesengroße Ermittlungspanne. Denn so bemüht, wie die Oil City Polizei die ganze Zeit war, um Shaunas Fall aufzuklären, haben sie leider eine Fehlinformation bekommen. Beide O'Brien-Brüder waren nämlich zum Zeitpunkt von Shaunas Entführung in Freiheit. Wie das passieren konnte, habe ich versucht herauszufinden, aber ich kann es euch leider nicht sagen. Und dann finden die Beamten auch noch eine weitere sehr interessante Information heraus. Denn Tim und Jim O'Brien sind schon seit Jahren mit Ted Walker befreundet. Das ist ja der Mann, vor dem sich die Kinder in Oil City immer etwas gefürchtet haben, weil er die Umarmungen von jungen Mädchen gerne haben wollte. Und so wird auch Ted Walker noch einmal befragt. Seine DNA konnte ja nicht an Shaunas Kleidung oder ihrem Körper gefunden werden, aber nichtsdestotrotz vermuten die Ermittler, dass er vielleicht mehr weiß, als er zugegeben hat. Und Walker gesteht relativ schnell, dass er in der Nacht vom 27.10.92 gemeinsam mit den O'Brien-Brüdern ein Mädchen entführen wollte. Und jetzt kommen wir zum Motiv, das er angibt, und das ist wirklich unglaublich. Denn angeblich lehnen die drei, also die O'Brien-Brüder und auch Ted Walker, die Polizei von Oil City oder beziehungsweise, glaube ich, das ganze Konstrukt Polizei ab. Und so wollten sie dieser einen Streich zu Halloween spielen. Dieser Streich sollte darin bestehen, dass sie ein kleines Mädchen entführen, es für einige Minuten oder Stunden sozusagen in Gefangenschaft halten und es dann wieder freilassen. Doch offensichtlich ist dieser Streich eskaliert. Denn Ted gesteht, dass er an diesem Abend Shauna auf der Straße entdeckte, sie daraufhin entführte und mit zu sich nach Hause nahm. Dort haben Tim und Jim O'Brien schon auf ihn und das Opfer gewartet. Tim und Jim haben Shauna daraufhin angeblich in ein Schlafzimmer im ersten Stock des Hauses gebracht. Was die beiden Männer aber dort genau mit ihr gemacht haben, will Ted nicht wissen. Er wäre unten im Haus geblieben und kochte für sich und seinen Sohn eine Portion Spaghetti, während er Shaunas Schreie aus dem Obergeschoss hörte. Also ich muss gestehen, dass dieser Fall einfach nur von Minute zu Minute, die ich recherchiert habe, einfach nur noch schlimmer geworden ist. Und an dieser Stelle ist mir dann auch ein bisschen übel geworden. Aber Shaunas Martyrium war damit noch nicht vorbei. Am Tag von Shaunas Tod brachten die beiden O'Brien-Brüder sie dann mit Teds Auto in ein Waldgebiet, in dem dann auch später ihre Leiche gefunden wurde. Ted sagt aus, dass er nichts mit dem Tod an Shauna zu tun hatte. 2005 und 2006 finden dann die Prozesse gegen Ted und die O'Brien-Brüder statt. Ted Walker wird wegen Entführung und Third-Degree-Murder zu 20 bis 40 Jahren Haft verurteilt. Tim und Jim werden wegen Entführung, Vergewaltigung und Mordes angeklagt. Es gibt leider nicht genug Beweise und Indizien, dass man die beiden für First-Degree-Murder verurteilen könnte. Und so werden sie beide nur in Anführungszeichen wegen Entführung, Second-Degree-Murder, also sowas wie Totschlags, und Third-Degree-Murder, was so viel wie die unbeabsichtigte Tötung eines Menschen bedeutet, verurteilt. Sie bekommen beide eine lebenslängliche Haftstrafe ohne die Möglichkeit auf frühzeitige Entlassung. Während des Prozesses sagt der Richter die folgenden Worte an Tim und Jim O'Brien. Während Shauna Howe Mitglied der Pfadfinderin war und das Leben von Menschen im Altersheim bereichert hat, haben sie ihr das Leben genommen. Diese Welt war wegen Shauna ein besserer Ort und diese Welt wird ein besserer Ort sein, wenn sie beide nie wieder freikommen. Vor Gericht verliest Shaunas Mutter Lucy dann einen Brief, den ihre Schwiegermutter geschrieben hat und sagt, dass die Worte ihrer Schwiegermutter ziemlich genau das widerspiegeln, was sie auch fühlt. Ich zitiere sinngemäß. Ich möchte, dass sie wissen, dass sie ihre Unschuld, ihre Kindheit, ihre Träume genommen haben, was einfach unverzeihlich ist, weil sie ein Kind war. So richtet sie ihre Worte an die O'Brien-Brüder. Weiter steht in dem Brief, dass Shauna ein fröhliches Mädchen mit braunen Haaren und blauen Augen war, ein Kind, das kleine goldene Ohrringe trug und gerne in die Sonntagsschule ging, die Pfadfinderin und Halloween liebte. Ich hoffe, dass ihr ein langes Leben lebt, in dem ihr genauso verängstigt sein werdet wie Shauna in der Nacht, in der sie starb. Ich hoffe auch, dass ihr jemanden in eurem Leben liebt und wisst, dass ihr ihn niemals halten, berühren oder auch nur sehen könnt. Niemals wieder. Lucy liest weiter vor. Ich weiß, dass es euch egal ist und dass ihr uns nicht kennt. Aber ihr habt auch euer Leben ruiniert, euer Leben hinter Gittern verschwendet. Ihr habt Shauna getötet, aber ihr habt euch auch das Leben genommen. Ja, das waren nun alle Details zum Fall Shauna Howe. Ein Fall, wegen dem Halloween für viele, viele Jahre in einer kleinen Stadt in Pennsylvania verboten wurde. Denn erst einige Jahre nach Shaunas Tod wurde aufgrund einer Petition, die wohl von einigen Kindern und Anwohnern in der Gegend ins Leben gerufen wurde, Halloween sozusagen wieder erlaubt. Dieser Fall hat mich wirklich richtig bewegt. Nicht nur die Fakten, die an Grausamkeit kaum zu überbieten sind, sondern auch der Fakt, dass man 10 Jahre nach Shaunas Tod erst die Täter ausfindig machen konnte. Und das, obwohl sie die ganze Zeit in der Nähe gewesen sind und man alleine durch die Entnahme der DNA-Proben 1992 von Jim und Tim Shaunas Mord sofort hätte aufklären können. Mich würde auch wirklich interessieren, warum die Beamten davon ausgegangen sind, dass die O'Brien-Brüder im Gefängnis saßen zu dem Zeitpunkt. Wie sie an diese Fehlinformationen gekommen sind, wäre wirklich interessant zu wissen. Wie immer freue ich mich sehr auf eure Gedanken und Meinungen zu dem Fall. Folgt mir doch gerne auf Instagram unter Schattenseiten-Podcast. Dort können wir uns gerne miteinander austauschen und hier findet ihr auch wieder alle Bilder zum Fall. Denkt dran, wenn ihr gerne zuhört, dann lasst mir ein Abo da auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und natürlich auch gerne eine Bewertung und berichtet euren Freunden und Freundinnen von diesem Podcast. Wie ihr vielleicht hört, verabschiedet sich meine Stimme jetzt auch so langsam. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Fühlt sich richtig gut an, wieder zurück zu sein. Und ich freue mich auf eure Nachrichten, Fallvorschläge und natürlich auch immer konstruktive Kritik. Und ja, da bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, als dass ich euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend wünsche, je nachdem, wann ihr diese Folge gehört habt. Und bis zur nächsten Folge. Passt gut auf euch auf.